Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Petra Enzminger, herzlich willkommen. In den Arztpraxen hat das Impfen noch einmal an Fahrt zugelegt. Einen zeitnahen Termin zu bekommen, das ist nicht selbstverständlich. Und so stehen bei den Impfaktionen landesweit viele Menschen auch Schlange. Was sie veranlasst, in der Kälte auf den Peaks zu warten, das hören wir gleich von Impfwilligen in Paderborn. Der Sächsische Landtag tagt gerade, um voraussichtlich die epidemische Lage im Land auszurufen. Die Polizei rechnet mit weiteren Protesten und hat sich nach dem Fackelaufmarsch vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Köpping auf einen Großeinsatz vorbereitet. Wie die Lage ist, hören Sie. Und wir schauen ins Ahrtal, wo der Aufbau nach der Flutkatastrophe weitergeht und der Einzelhandel fürs Weihnachtsgeschäft improvisiert hat. Einkaufen im Zelt und in Containern, wie es ankommt, erfahren Sie. In den Bundesländern werden die Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Virus weiter verschärft. In einigen gilt inzwischen die 2G-Regel, also Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene im Einzelhandel, mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs. Der Bundestag will in dieser Woche weitere Maßnahmen beschließen, etwa eine Impfpflicht für Kliniken oder Pflegeheime. Auch weil sich viele der bereits Geimpften boostern lassen, also die Auffrischungsimpfung machen wollen, herrscht also bei den Hausärztinnen und Hausärzten durchaus Andrang. Und auch bei den zahlreichen Impfaktionen ist die Nachfrage groß. In Aachen etwa, da kamen 8000 Menschen zum 60 Stunden andauernden Impfmarathon. 60 Stunden rund um die Uhr Corona-Impfungen am zurückliegenden Wochenende. Seit vergangenem Samstag gilt nämlich auch in Nordrhein-Westfalen 2G in den Einzelhandelsgeschäften, was sicher auch zu der großen Nachfrage geführt hat. Tim Behlke war für uns im nordrhein-westfälischen Paderborn unterwegs. Da hieß es bei einer mobilen Impfaktion auch erst einmal Schlange stehen.
Es ist 22:30 am Samstagmorgen. Die Tür des Pfarrheims St. Liborius in der Paderborner Innenstadt ist noch verschlossen. In einer halben Stunde beginnt hier eine Impfaktion des Roten Kreuzes. Doch schon jetzt stehen über 100 Menschen in der Warteschlange. Ganz vorne Robin, Anfang 30. Er ist extra früh aus dem 50 Kilometer entfernten Bielefeld hergekommen, um sich seine Erstimpfung abzuholen. Jetzt wartet er in der Kälte.
Seit 10.
Als die Impfzentren noch geöffnet und Impftermine beim Hausarzt leichter zu bekommen waren, sah Robin noch keine Notwendigkeit, sich impfen zu lassen.
Ja, ich wollte einfach abwarten und für mich persönlich ist es halt nicht so gefährlich, weil ich ja ein junger Mensch halt bin. Weil es ist halt wichtiger, dass Ältere sich impfen lassen. Ich sag mal so, dann wollte ich eher den Vortritt lassen auch.
Die aktuelle Lage auf den Intensivstationen habe nun zu einem Umdenken geführt, berichtet er. Beim Hausarzt hätte er erst Ende Januar einen Termin für eine Erstimpfung bekommen. Statt 2 Monate wartet er aber lieber hier 2 Stunden. Ein paar Meter weiter steht eine Gruppe von ca. 15 Männern. Wie sich herausstellt, handelt es sich um litauische Lkw-Fahrer. Als ich die Gruppe anspreche, gesellt sich Tatjana König zu uns, die die Männer als Dolmetscherin begleitet. Sie erklärt, dass die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz die Fahrer vor ganz praktische Probleme stellt.
Wenn man so einen riesen Lkw fährt, das ist unmöglich, jeden Tag irgendwo in der Stadt anzuhalten, weil die Lkw-Fahrverbote haben, ne? Die haben jetzt auf Autobahnen, auf Rasthöfen auch Testzentrum aufgestellt, aber die sind meistens geschlossen. Von daher quasi wollen sie sich impfen lassen, damit die auch etwas auch abgesichert sind, ja, und arbeiten können.
Dass die Lkw-Fahrer sich erst jetzt zum ersten Mal impfen lassen, begründet Tatjana König mit den Arbeitszeiten in der Branche. Auch Mike, weiter hinten in der Schlange, holt sich seine erste Impfung nicht aus Überzeugung ab.
Ja, weil wir wohl müssen, ne? Weil diese 2G-Regel, das sind ja schon... Ist schon ziemlich krass halt, ne?
Dass die Politik den Druck auf Ungeimpfte erhöht, kann er nicht ganz nachvollziehen.
Ich bin kein Mediziner, aber ich persönlich halte es für ein bisschen übertrieben, auf jeden Fall.
Viele hier sind gut vorbereitet, haben dicke Jacken an. Einige spielen am Handy, ein junger Mann liest ein Buch.
Ja, ich bin mehr als gut vorbereitet, ich habe Stullen dabei, alles. Ich hätte sogar gedacht, dass die Schlange noch länger ist. Bin jetzt ganz froh, dass es nicht ganz so schlimm aussieht.
Über die lange Wartezeit beschwert sich kaum jemand. Die Menschen hier scheinen eher froh zu sein, überhaupt eine Impfung zu bekommen. Und nehmen dafür einiges auf sich.
Wir kommen auch weiter weg aus Rinteln. Also 70 Kilometer, 80 Kilometer gefahren. Und da nutzt man das. Wenn es sowas angeboten wird, ist gut.
Es geht ja recht schnell vorwärts, sage ich mal. Ich denke mal noch so ein Stündchen, dann bin ich dabei. Habe ich Verständnis für.
Klar, eigentlich sollte es mehr Impfangebote geben. Die Politik habe die Boosterimpfungen verschlafen. Die Impfzentren zu schließen sei ein Fehler gewesen, sagen viele hier. Aber jammern hilft ja nichts, so der Tenor.
Ja, hätte man bestimmt einiges besser machen können. Aber ist jetzt halt, wie es ist.
Die Türen der Impfstelle sind mittlerweile offen. Nach und nach geht es voran. Ein Team vom Roten Kreuz verteilt draußen Tee an die Wartenden. Knapp 700 Menschen lassen sich heute hier impfen, berichtet später das Rote Kreuz. Die wenigsten davon sind Erstimpfungen. Der größere Teil der Menschen steht hier, um seinen Impfschutz auffrischen zu lassen, so wie Eva.
Ich bin eine Grundschullehrerin, die jetzt auch sich gerade die dritte Impfung holt, um halt auch gerade die Kinder zu schützen, die halt sich nicht impfen lassen können.
Auch sie hätte beim Hausarzt erst im Januar einen Termin bekommen. Das war ihr zu spät.
Es gibt die ersten Lehrkräfte, die auch mit Impfdurchbrüchen an Corona erkrankt sind, und da merkt man halt, dass wir in einer sehr schweren Lage sind und deswegen jede Zeit zählt.
Ähnlich sieht es auch Jessica.
Man merkt halt einfach, es zieht halt alles wieder total an, es gibt wieder neue Regeln, es wird alles wieder so ein bisschen schlimmer, und ich brauche noch meine Boosterimpfung und ich hätte die schon ganz gerne vor Weihnachten, weil man ja auch dann noch Familie sieht und so.
Einige, die sich hier ihren dritten Peaks holen, würden eine Impfpflicht befürworten. Aber nicht alle. Auch Jessica ist hier eher zurückhaltend.
Das kann natürlich ja jeder für sich selbst entscheiden. Die Leute werden sicherlich ja auch Gründe dafür haben, dass sie das halt nicht machen möchten. Ob man die dann persönlich nachvollziehen kann, ist ja immer mal dahingestellt. Deswegen finde ich es schon ganz schön, wenn sich Leute dann jetzt noch dafür entscheiden und sagen, okay, ich hole mir die jetzt trotzdem.
Die mobile Impfaktion in Paderborn. Tim Behlke war für uns dabei. Viele lassen sich impfen, nehmen Wartezeiten in Impfschlangen in Kauf, wie gerade gehört. Um der aktuellen Corona-Lage zu begegnen, ist das allerdings nicht mehr das Mittel. In manchen deutschen Regionen ist die Inzidenzzahl nach oben geschossen. In vielen Kliniken ist die Situation extrem angespannt. Vor einer guten Stunde sind die Abgeordneten des Sächsischen Landtags zusammengekommen, um in der Sondersitzung über das Infektionsschutzgesetz zu beraten. Die Polizei hat sich auf Demonstrationen vor dem Landtag eingestellt, gerade auch vor dem Hintergrund anhaltender Proteste gegen die Corona-Maßnahmen im Freistaat. Alexander Moritz ist unser Landeskorrespondent in Dresden, uns jetzt von dort zugeschaltet. Herr Moritz, mitten an einem Arbeitstag. Dennoch erwartet die Polizei einige Demonstranten. Wie sieht es da am Landtag aus?
Ja, bisher ist es hier noch relativ ruhig vor dem Landtag. Also es haben sich nur wenige Personen versammelt und die Polizei ist sehr präsent. Ich schaue hier gerade auf den Vorplatz des Sächsischen Landtags. Die Straße ist gesperrt, es stehen überall Polizeifahrzeuge rum, auch Wasserwerfer sind in Reserve. Und die Polizei geht auch wirklich gegen Menschenansammlungen vor. Also eine Versammlung wurde schon aufgelöst, weil die in Sachsen nur bis zu 10 Personen genehmigt sind zurzeit wegen der angespannten Corona-Lage, der Ansteckungslage. Das setzt die Polizei hier sehr konsequent durch. Auch in das Landtagsgebäude selber, zu der öffentlichen Sitzung, kommt man nur rein, wenn man den 3G-Status nachweist. Da gab es jetzt auch auf den Besucherbänken hier noch keine Störaktionen oder so etwas in der Art. Bisher also sehr ruhig, sehr großes Medieninteresse, auch aus der rechten Szene. Und wir müssen jetzt schauen, wie das sich im Tagesverlauf entwickelt, weil dann, wenn es abends wird, hier sich noch dann doch mehr Menschen am Landtag oder auch sonst wo in der Innenstadt einfinden könnten. Pegida und rechte Akteure, die bekannt sind, mobilisieren, und auch in Bautzen und Freiberg könnte es heute Abend noch Demonstrationen geben.
Für viel Empörung hat ein Ereignis ja am Freitagabend gesorgt. Etwa 30 Demonstranten hatten sich mit Fackeln, Plakaten und Trillerpfeifen ausgestattet vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Köpping versammelt. Auch ein Grund, warum die Polizei heute so wachsam ist?
Ja, und vor allen Dingen gab es ja ganz anhaltende Kritik auch in den letzten 2 Wochen schon, dass die Polizei zu lax umgeht mit Demonstrationen aus dem Spektrum derer, die die Corona-Maßnahmen kritisieren und auch teilweise die Pandemie für eine Lüge halten. Eigentlich sind Versammlungen in Sachsen mit mehr als 10 Personen überhaupt nicht zulässig im Moment wegen der vielen Ansteckungszahlen. Und da möchte ich jetzt auch signalisieren, dass dieses Verbot wirklich umgesetzt wird, so wie auch alle anderen Regeln der Corona-Notfallverordnung.
Und um die Corona-Regeln geht es heute auch im Landtag. Die Verlängerung der pandemischen Lage soll festgestellt werden, weil, was ist der Grund?
Das ist die rechtliche Grundlage, um die Beschränkungen, die zurzeit hier gelten, die ja schärfer sind als die in den meisten anderen Bundesländern, überhaupt aufrechtzuerhalten. Im Bund wurde die pandemische Lage ja nicht verlängert. Das müssen jetzt die Landesparlamente einzeln entscheiden. Und genau das macht der Sächsische Landtag zur Stunde. Die Abstimmung dürfte in den nächsten Minuten vor sich gehen, damit eben Beschränkungen, zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, die sich hier nur noch mit einer Person treffen können, überhaupt gewährt werden dürfen. Allerdings auch nicht alle, weil dafür ein Bundesinfektionsgesetz notwendig ist. Da hat die FDP vor allen Dingen in der neuen Ampelkoalition ja durchgesetzt, dass den Ländern einige Maßnahmen nun nicht mehr zur Verfügung stehen. Das Ganze wird wohl in dieser Woche im Bundestag nochmal angefasst, aber da wartet man hier in Sachsen quasi auch auf die Entscheidung des Bundes und dann wird es nochmal eine sächsische neue Verordnung geben. Also das hier ist quasi nur so eine Art Vorarbeit, die heute getroffen wird. Und wie dann am Ende dieser Woche für die kommenden Wochen die Maßnahmen aussehen, das wissen wir erst am Freitag oder Samstag.
Wir haben Sie auf dem Mobiltelefon erreicht. Es gibt ab und an so kleinere Aussetzer, die wir zu entschuldigen bitten. Wie lief denn die Debatte bisher im Landtag bei Ihnen ab?
Der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, der hat nochmal klargemacht, wie dramatisch die Lage vor allen Dingen in den Krankenhäusern ist. Die Inzidenz stagniert, aber auf einem sehr hohen Niveau. Und er hat nochmal an alle Menschen appelliert, sich erstens an die Beschränkungen zu halten, die Kontakte zu reduzieren und sich auch impfen zu lassen. Zur Kritik an der Polizei hat er gesagt, dass er großes Vertrauen in die Polizei hat, sich mit großer Professionalität der Rechtsstaatlichkeit widmen werde und der zur Geltung verhelfen würde. Er hat diesen Fackelaufmarsch vor dem Haus der Gesundheitsministerin verurteilt. Da haben sich auch alle anderen Fraktionen angeschlossen, mit Ausnahme der AfD. Da hatte zwar der Bundesvorsitzende Tine Chrupalla getwittert, dass er sich von der Aktion distanziert. Hier im Landtag hat man dazu aber beredet geschwiegen, würde ich sagen. Der AfD-Vorsitzende Jörg Urban hat hier als erster und als Oppositionsführer dann auch eine Gegenrede gehalten, hat der Regierung Verfassungsbruch vorgeworfen. Sie würde sich eben eine Art Ermächtigung durch das Parlament jetzt erwarten. Also es sind auch Vokabeln, die an den Nationalsozialismus erinnern und hat im Prinzip ja Angst geschürt vor dem, was da heute passiert, auch wenn das tatsächlich gar nicht so ein gravierender rechtlicher Schritt ist aus meiner Einschätzung. Die Debatte läuft im Moment, die Abstimmung sind.
Die Debatte läuft, das konnte man nicht mehr gut verstehen, aber die Abstimmung ist noch nicht erfolgt. Alexander Moritz war das für uns im Sächsischen Landtag, wo über die epidemische Notlage abgestimmt werden soll. Danke Ihnen dafür. Durch die Flutkatastrophe wurden im Sommer auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Ahrtal fast alle Geschäfte zerstört. Aber es dauerte nicht lange, da begann die Kreisstadt bereits gemeinsam mit dem Gewerbeverein über Ersatz nachzudenken und in die Planung zu gehen. Und so sind Provisorien in Bad Neuenahr und Ahrweiler aufgebaut worden. In einem Doppelstockzelt und in Containern konnten mehr als 50 Einzelhändler und Gastronomen kleine Ladenabteile beziehen. Im ersten Monat mietfrei, der Vertrag mit der Stadt läuft für maximal 10 Monate. Anke Petermann hat in der Pop-Up-Mall in Bad Neuenahr mit Einzelhändlerinnen und Kunden gesprochen. Trotz 2G war die Einkaufszeile gut besucht.
Von außen wirkt das weiße Doppelstockzelt anspruchslos. Doch drinnen ist das Provisorium mit viel Grün und Lichtern weihnachtlich dekoriert. Einladend. Alle Verkaufsabteile mit eigenem Schaufenster. Moderne, ansprechende Tante-Emma-Läden, klein und deshalb mit beschränktem Sortiment. So bietet der Arland-Weinladen von Volker Danko eine reduzierte Auswahl an Weinen und legt den Akzent auf Feinkost. Wer mehr will, bestellt oder kauft im Hofladen direkt ab Lager. Karin Pusch kommt aus einem flutbetroffenen Dorf. Ihr reicht die kleine Auswahl im Pop-Up-Weinladen.
Ich bin jetzt heute das erste Mal da. Das bringt wieder ein bisschen mehr Leben in die Stadt. Weil ich weiß nicht, ob Sie hier mal durch Neuenahr gegangen sind. Das ist so trostlos. Die Geschäfte sind ja alle weg. Und wenn man das halt schon früher kennt, wie viel Leben hier auch gewesen ist. Schön, dass das jetzt alles wieder hier zurückkommt. Also finde ich ganz toll.
Begeisterung, die nur wegen der FFP2-Maske etwas dumpf klingt. Astrid Borens, Vollzeitkraft im Weinladen, freut sich, wie gut edler Senf und Balsamico-Essig in den weiß gestrichenen Holzregalen zur Geltung kommen.
Die Regale haben wir selber organisiert. Zum Teil sind es sogar auch Spenden. Die Grundausstattung bestand aus dem kleinen Abteil mit einem schönen Fußboden und jeder hat sich selber eingerichtet. Und ich finde, es ist ganz wunderbar geworden. Also es ist sehr gemütlich, sehr kuschelig, sehr hübsch, also sehr elegant, dafür, dass es nur ein Zelt ist.
Kleiner Nachteil des Kuscheligen, es dürfen maximal 4 Kunden auf einmal in die Miniläden und die müssen nach verschärften Corona-Regeln geimpft oder genesen sein. Kontrolliert wird am Eingang der Mall, Kunden müssen warten, tun das aber diszipliniert. Trotz 2G läuft der Verkauf gut, der Umsatz stimmt, resümiert Weinhändler Danko. Solange Kunden überhaupt kommen dürfen, beklagt sich auch Maria Hatzis nicht. Ihr Ladentresen aus hellen Holzlamellen ist handgeschreinert und mit einer Küchenplatte obendrauf sieht schick aus. Vor 3 Jahren erst eröffnete Hatzis ihren Modeladen in Bad Neuenahr. Nach dem Hochwasser musste die Geschäftsfrau die zuvor eingetroffene Herbstkollektion entsorgen, in ungeöffneten, schlammgetränkten Kartons. 2G, kein Problem für ihre Stammkundinnen, weiß Hatzis. Die Pop-Up-Mall kommt an.
Ich hoffe, dürfen wir noch aufbleiben wegen Corona. Die Leute sind so glücklich, dass es sowas gibt. Wieder leben in Bad Neuenahr. Bad Neuenahr wird bunt und lebendiger und zuversichtlicher.
Schwärmt die Händlerin. Sie schwankt zwischen Aufbruchsstimmung und der Angst vor dem kompletten Lockdown. Ähnlich geht es Gisela Dieringer, Mitinhaberin von Schuhhaus Rollmann. Die Flutkatastrophe macht sie und ihre Kundinnen immer noch fassungslos.
Die A kam ja hinten rein, ist vorne wieder raus. Und dann bin ich mit dem Schaufelbagger evakuiert worden. Also ich habe alles durch.
2 Ladenlokale zerstört.
Meine Schwester und ich führen ja die Schuhgeschäfte in 4. Generation und sind beide Geschäfte weggeschwommen. Das eine mit 150 Quadrat, das andere mit 80 Quadrat. Und wir sind froh, dass wir jetzt hier wieder anfangen dürfen. Und sind sehr zufrieden, weil wir sehr, sehr viele Stammkunden, Stammkundinnen haben, die kommen und sich freuen, dass wir wieder da sind.
Endlich wieder dort einkaufen, wo sie schon ihre Kinderschuhe bekam, schwärmt Inge Ammann. Ihr Gefühlszustand?
Glücklich. Die ersten Schuhe wieder. Schuhe. Sind zu Hause alt schwimmen gegangen. Mir ist ja so weit von frustriert. Und hier durfte ich jetzt mal lachen. Ein bisschen Freude haben für heute.
Ammann lebt in einer Ausweichwohnung, deren Eigentümer haben sie zur Weihnachtsfeier eingeladen. Im Modeladen von Maria Hatzis schaut die Silberhaarige deshalb auch noch vorbei.
Ich brauche jetzt einfach mal was zum Anziehen. Sonst laufen sie ja nur, sie sind ja, wenn sie im Haus, nur dreckig.
Bei der Arbeit im erst verschlammten, dann staubigen Haus, meint die Flutbetroffene. Astrid Borens vom Ahrland Weinladen weiß, wovon die hochwassergestresste Kundschaft spricht. Ihr eigenes Haus musste abgerissen werden. Doch Borens hadert nicht. Schließlich haben Familie und Freunde überlebt. Beim Arbeiten kann die Verkäuferin abschalten.
Man unterhält sich auch, sieht schöne Dinge. Das ist sehr wichtig für mich, hier auch zu arbeiten. Ich kann da sehr gut abschalten.
Damit sich vorm Laden keine Schlange bildet, wendet sich Borens rasch der nächsten Kundin zu. Die sagt über sich und ihren Mann:
Wir sind extra aus Bonn gekommen, um noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen, die hier zu kaufen, um die Händler zu unterstützen. Genau.
Der Bonnerin ist das Ahrtal nah.
Ja, das ist mir sehr nah. Ich war auch kurz vorher, vor der Katastrophe, zur Reha hier. Von daher hat mich das sehr mitgenommen. Wir sind auch sehr oft hergefahren und sind jetzt das erste Mal seit der Katastrophe wieder hier.
Aber nicht zum letzten Mal. Da ist sich Regina Grebe sicher. Astrid Borens freut sich über die Kundschaft auch von außerhalb.
Denn jetzt brauchen wir ja wieder die Gäste. So kurz nach der Flut war es ja sowieso sehr voll hier von Helfern, von Baufahrzeugen. Da war es eine Zeit lang hier nicht so gerne gesehen, wenn Fremde kamen. Aber jetzt haben wir ja wieder alle Möglichkeiten. Die Straßen sind wieder befahrbar, auch wenn viele Baustellen sind. Wir können auch wieder Gäste begrüßen.
Ja, Besucher also willkommen. Das Weihnachtsgeschäft auf dem Cityparkplatz Provisorium von Bad Neuenahr. Anke Petermann war für uns da. Deutschland heute geht für heute zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Montagnachmittag.